Montag, 9 Uhr, Busstation Sievering. Für eine Sendung zum Thema Erde trifft man sich natürlich nicht im Studio, sondern draußen. Axel und Nina erwarten mich schon und gemeinsam machen wir uns auf den Weg zur Streuobstwiese am Himmel, so die Adresse am Wiener Kahlenberg. Tatsächlich geht es gleich mal steil bergauf.
Fragen wir kurz den Einheimischen. Was sind wir denn da?
Wir gehen den Gespöttgraben hinauf von Sievering. Ein Stück weiter oben geht es dann links zur Sissi-Kapelle und zur Schule am Himmel. Wir werden dann aber rechts abbiegen Richtung Bellevue-Straße und dann sind wir bald bei unserer Streuobstwiese.
Also wir wandern durch Sonnenglitzer im Wald, wunderschön.
An einem der letzten Sommertage in Wien. Axel Grund und Nina Migic sind beide MitarbeiterInnen bei Arche Noah. Der Verein setzt sich für den Erhalt und die Entwicklung der Kulturpflanzenvielfalt ein. Axel ist für Pressearbeit zuständig und Nina im Team Wissen und Entwicklung.
Genau, ja. Also ich bin wirklich den ganzen Sommer unterwegs und besuche Höfe und wir haben dort überall Versuche, die wir uns dann gemeinsam anschauen. Also es geht halt darum, dann auch Daten zu erheben. Es gibt einige Bauernhöfe, die machen das eh selber, einfach selbstständig. Und bei manchen machen wir das dann gern gemeinsam. Ja.
Und was wird da geforscht?
Also wir haben so Züchtungsprogramme. Also die Grundidee ist die, dass es ja ganz viele gute alte Sorten gibt, die zum Beispiel fantastisch schmecken und besonders aussehen und auch besondere Inhaltsstoffe haben. Aber die haben dann an anderer Stelle einige Mankos, die man halt beheben muss, um sie auch im Erwerbsanbau anbauen zu können. Also manchmal sind sie nicht so wüchsig oder sind krankheitsanfällig. Und wir versuchen da eben gemeinsam mit den Höfen diese Sorten wieder so weit zu verbessern, dass man wirklich auch damit arbeiten kann. Genau.
Und das kann man so einfach offenbar?
Naja, einfach ist es nicht. Ja. Also es ist ein langer, langer Prozess. Also Pi mal Daumen sagt man, es dauert 10 Jahre, bis eine neue Sorte dann so weit stabil ist, dass man sie auch anmelden kann und weitergeben kann. Genau. Also wir arbeiten hauptsächlich mit Tomaten, aber auch mit Erbsen und Kohl, mit gelben, roten Rüben, also mit einigen verschiedenen Raritäten.
Und warum ist das wichtig, diese Sorten wieder auf den Markt zu bringen?
Naja, wir als Verein Arche Noah, wir setzen uns halt dafür ein, wieder mehr Vielfalt zurück auf die Felder und auch auf die Teller zu bringen. Wir sind halt davon überzeugt, dass mehr Vielfalt uns allen gut tut und dass uns mehr Vielfalt am Feld auch resilienter macht gegenüber allen möglichen klimatischen Veränderungen, die jetzt vielleicht auf uns zukommen werden. Oder was heißt vielleicht, die gerade auf uns zukommen. Ja. Außerdem schmeckt es auch besser.
Und da kennt Nina Migic sich auch aus. Von der Arbeit am Feld, in der Küche und im Büro hat sie alles ausprobiert.
Also ich habe Landwirtschaft studiert auf der BOKU. Und nach 1-2 Semestern hat es mir aber irgendwie gestört, dass ich keinen praktischen Bezug habe zur Landwirtschaft. Also ich habe leider keinen Hof daheim.
Wo kommst du her?
Ich komme aus Tirol, ja, Kufstein. Und dann habe ich mich ein bisschen umgesehen und habe mir gedacht, ich mache jetzt einfach ein Praktikum auf einem kleinen Gemüsehof in der Südsteiermark. Geplant war 1 Monat, geblieben bin ich 2 Jahre. Und ja, irgendwie ist da so meine Faszination gewachsen für vielfältiges Gemüse, für verschiedene Geschmäcker, auch verschiedene Texturen und natürlich auch die Optik, also wie das unterschiedlich ausschauen kann, dass unterschiedliche Sorten einer Art, was da für Vielfalt möglich ist. Und ich bin dann wieder zurückgegangen nach Wien, um eben mein Studium abzuschließen und habe dann nebenbei gekocht. Also auch in einem kleinen, sehr gemüselastigen Lokal. Und ja, irgendwie bin ich da immer tiefer rein in diese Gemüsewelt. Und dann war der Weg zur Achenoa auch nicht mehr weit. Und als sie da einen Job ergeben hat, habe ich mir gedacht, ja, ich bewirb mich einfach mal. Und es hat geklappt. Ja, jetzt bin ich schon seit 2,5 Jahren in der Achenoa und betreue da eben unsere Züchtungsarbeitsgruppe mit.
Und offenbar sehr zufrieden.
Ja, es ist eine spannende Aufgabe. Es ist wirklich was Einzigartiges, was sie da machen kann.
Ja. Und wie lebt sich's als Tirolerin in Wien?
Eigentlich sehr gut. Also ich bin direkt nach der Schule abgehaut. Aus diversen Gründen, ja. Und ich bin einfach, ja, wie man so schön sagt, picken blieben. Wien ist einfach super. Also wie wir vorher schon gesagt haben, allein, dass man so schnell im Grünen ist, wie wir jetzt hier, finde ich einfach fantastisch.
Wir haben jetzt quasi den höchsten Punkt erreicht. Nach links geht es zur Sissi-Kapelle, wir gehen aber nach rechts. An dem kleinen Shop, den es hier gibt, wo von den Sträubstwiesen der Caritas Sachen verkauft werden und am Neubau der Caritas-Schule. Mit denen, also wir betreuen auch die Sträubstwiese hier gemeinsam mit der Caritas. Schau, was gibt es da? Zierpflanzen um 4 Euro. Das ist eine Goethe-Pflanze.
Das sind diese, die kennt man eh, die machen diese kleinen Babys, die sie dann fallen lassen. Die vermehren sich von selbst. Und zwar schnell.
Nach dem hörbar anstrengenden Aufstieg sind wir also nun an der Streuobstwiese angekommen.
Wir das Türschloss aufkriegen? Ja, also unsere Streuobstwiese ist ja auch nicht wirklich verschlossen, damit Menschen sich anschauen können, was das eigentlich heißt, Streuobstwiese.
Okay, was heißt das denn?
Eine Streuobstwiese ist ein sehr besonderer Raum. Auf der einen Seite, weil die Bäume, also hier sind die Bäume noch relativ jung. Die haben wir noch nicht so lange, die Wiese. Ich glaube, seit 10 Jahren erst. Das heißt, die Bäume sind relativ klein. Aber die bleiben ja dann stehen und wachsen. Auf Streuobstwiesen stehen meistens Hochstammbäume. Während wenn du in einer Plantage bist, also in Südtirol, wo die Äpfel für halb Europa wachsen, sieht es aus wie in einem Weinberg, also alles auf Spalierobst geschnitten. Das sind ökologisch im Prinzip tote Landschaften, sorry. Aber hier gibt es Wiese, Bäume, Schatten. Die Wiese wird nur zweimal im Jahr gemäht. Das heißt, hier ist Platz für Insekten, für kleine Nagetiere. Hier im Umfeld, wo rundherum Wienerwald ist, natürlich noch einmal besonders dicht. Anscheinend ist hier kürzlich ein bisschen gemäht worden. Wahrscheinlich der Herbstschnitt und dann das nächste Mal im Frühjahr. Und von wegen öffentlich zugänglich, die Bäume sind halt beschildert, dass du sehen kannst, was das ist.
Schauen wir mal, oder? Was haben wir da?
Ich glaube, auf der Straubstwiese stehen ungefähr 100 verschiedene Bäume. Der Großteil sind Äpfel, weil der Großteil der österreichischen Obstbäume Apfelbäume sind. Hier stehen nicht die Sorten, die man aus dem Supermarkt kennt. Wir haben keinen Granny Smith und schon gar keine Pink Lady, aber dafür Sorten, die älter und aufgrund ihrer Inhaltsstoffe und ihrer Geschichte auch sehr spannend sind. Wie hier, wir stehen gerade beim Pomme d'Or. Der ist im 18. Jahrhundert in der Normandie schon entstanden. Jetzt gehen wir nicht grundsätzlich davon aus, dass etwas nur, weil es alt ist, besonders ist. Aber in den neuen Sorten, gerade die neuen Apfelsorten, haben über den Daumen nur mehr 3 gemeinsame Eltern. Also egal, ob eine Supermarktsorte rot und süß oder grün und sauer ist, es sind dieselben 3 Eltern. Also genetisch, was die Inhaltsstoffe angeht, was Vitamine angeht, was Allergene angeht, sind sie einander sehr ähnlich. Und das ist einer der Gründe, warum wir diese Vielfalt brauchen, auch die alten Sorten, um deren Eigenschaften zu erhalten und in heutige Sorten einzüchten zu können.
Wenn Sie zum Thema Sortenvielfalt mehr wissen wollen, schauen Sie rein bei der Achenoa oder probieren Sie mal zum Beispiel eine andere Apfelsorte als die, die Sie immer essen und zu der Sie automatisch greifen. Axel und Nina empfehlen dafür mal, auf einem Markt vorbeizuschauen oder im Bioladen.
Ja, und ich meine, man kann sich ja informieren, es gibt wirklich schon viele kleine landwirtschaftliche Betriebe, die nach Wien liefern, die auch direkt vermarkten. Da muss man sich natürlich ein bisschen informieren, ein bisschen recherchieren. Aber gute Stichworte, um in eine Recherche einzusteigen, sind da, denke ich, Marktgärtnerei als Begriff. Also dieses Prinzip der Marktgärtnerei beschreibt eben im weitesten Sinne einfach kleine Höfe, die mit wenig Maschineneinsatz und viel Handarbeit Gemüse produzieren. Und genau, man kann sich da einfach informieren, welche Marktgärtnereien gibt es in der Nähe von meiner Stadt, wie kann ich die unterstützen, wann liefern die, was liefern die und ist das für mich auch vereinbar mit meinem Alltag.
Man tut oft so viel Sachen, die einen gar nicht glücklich machen. Man tut es, obwohl es einen gar nicht freut, für die Zufriedenheit von anderen Leuten. Darum muss der Garten immer warten, der Garten, ja, der muss immer warten, der muss warten, nicht wahr.
Meierhof-Kapelle mit der Garten. Und wir wollen jetzt weiter über das Thema Erde sprechen. Darum soll es in dieser Sendung ja gehen.
Stichwort Erde. Also da kommen Erinnerungen hoch von den Höfen, auf denen ich arbeiten darf. Da geht es jetzt ja viel um die Erde und auch um die Frage, was ist ein guter Boden und welchen Boden brauchen Pflanzen, um darin gut wachsen zu können. Was ist ein guter Boden? Es kommt auch ein bisschen darauf an, welche Pflanze denn in diesem Boden wächst. Also unterschiedliche Pflanzen fühlen sich auch auf unterschiedlichen Böden besonders wohl. Das finde ich sehr spannend. Also es gibt Pflanzen, die brauchen einen etwas saureren Boden. Es gibt Pflanzen, die mögen das auch gar nicht so gern, wenn super viele Nährstoffe im Boden sind. Also Kräuter zum Beispiel, die mögen lieber einen mageren Boden. Aber ich glaube, grundsätzlich gibt es schon so ein paar Kriterien, die einen guten Boden ausmachen. Einen guten, gesunden Boden. Also der muss feinkrümelig sein, locker, damit auch genug Luft und Wasser drin gespeichert werden können. Also er muss das Wasser gut halten können, aber er muss es auch wieder abgeben können. Und dafür ist es auch sehr wichtig, dass im Boden viele Lebewesen vorhanden sind, die dann immer wieder durchmischen und neu strukturieren. Also das Bekannteste ist das sicherlich der Regenwurm, aber auch viele, viele weitere kleinere Organismen, die einfach irrsinnig wichtig sind für einen gesunden, lebendigen Boden. Und man riecht das auch, also man sagt immer, ein guter Boden, der muss nach Wald duften. Wenn der irgendwie unangenehm riecht, dann weiß man auch, irgendwas stimmt mit diesem Boden nicht und muss verändert werden.
Irgendwas stimmt nicht, also kann sein, dass das natürlich was nicht stimmt oder haben dann schon wir was kaputt gemacht und wie reguliert sich das selber, wenn wir nicht eingreifen?
Also ich würde sagen, heutzutage in den meisten Fällen stecken schon wir dahinter, wenn etwas nicht stimmt. Also gerade in der industriellen Landwirtschaft wird mit vielen schweren Maschinen gearbeitet, die Böden sind oft sehr verdichtet. In der Natur reguliert sich ein Boden im Normalfall selber. Also ein Boden in der Natur ist ja auch nie offen. Da wächst immer irgendetwas drauf. Deswegen gibt's ja auch im Garten dieses Prinzip des Mulchens, dass man eben immer irgendetwas auf den Boden gibt, um ihn zu bedecken. Also irgendeine Pflanze, eine Gründüngung, die drauf wächst oder auch Grünschnitt, irgendwelche organischen Materialien, die man drauf aufbringt, um den Boden eben zu bedecken. Weil das in der Natur halt eigentlich nie vorkommt, dass ein Boden so nackig da liegt.
Nackige Böden weisen also auf Menschen hin, die irgendetwas mit dem Boden tun oder von ihm erwarten. Im besten Fall sind wir Menschen aber bereit, von der Natur zu lernen. Hinweise dazu finden wir in unserer Sprache. Als bodenständig bezeichnen wir Menschen, die wir als unkompliziert, authentisch, schnörkellos wahrnehmen. Wir fühlen uns in unserer Heimat vielleicht stark verwurzelt oder machen in der Körpertherapie Übungen, um uns zu erden.
Ja, Bodenständigkeit. Also ich denke natürlich ganz stark an die Bäuerinnen und Bauern, mit denen wir zusammenarbeiten. Die würde ich schon sehr stark als bodenständige und verwurzelte Menschen auch beschreiben. Also auch aufgrund ihrer Tätigkeit. Die arbeiten Tag für Tag mit den Händen im Boden und ich glaube, da passt diese Beschreibung schon sehr gut. Also ich habe einen irrsinnigen Respekt vor der Arbeit von diesen Leuten. Es ist wirklich keine leichte Aufgabe und eine sehr, sehr schwere, auch körperlich anstrengende Arbeit, die sie, weil wir vorher auch von dieser Supermarktlogik gesprochen haben, eigentlich in der heutigen Welt nur sehr schwer vereinbaren lässt mit den Anforderungen des Marktes. Und ich finde es trotzdem fantastisch, dass es Leute gibt, die sich dieser Aufgabe stellen und die das zu ihrem Lebenswerk machen, gute Lebensmittel auf guten Böden zu produzieren. Und es gibt in Österreich inzwischen wirklich schon einige davon. Also wir sind eine kleine Nation, aber wir haben sehr viele kleine Bauernhöfe und Marktgärtnereien und auch biologische Landwirtschaft. Und ich denke, darauf können wir schon stolz sein.
Ich würde sagen, wer bodenständig ist, spürt sich selber und kann darauf achten, was ist für mich selber wichtig und was hat das jetzt mit unserem Thema zu tun. Ich denke, wenn man darauf achtet, was für einen selber wichtig ist, dann gehört dazu auch, so banal das vielleicht klingt, gehört dazu Natur und Vielfalt und Rückzugsräume und einfach gesund essen und in Ruhe kochen. Es ist ja nicht nur der Boden, den wir mit Dünger stärken, damit er unsere Kulturpflanzen hervorbringt, sondern ich muss ja genauso darauf achten, was tue ich in mich hinein. Also ja, für mich ist bodenständig sich selber spüren und damit so umgehen, dass es für mich selber gut ist.
Nina Mikic und Axel Grund von Arche Noah. An dieser Stelle in der Sendung Perspektiven, in der wir heute über das Thema Erde, Boden, Verwurzelung sprechen, machen wir nun einen großen Sprung von der Streuobstwiese am Wiener Kahlberg nach Ecuador zu Veronique Goris. Sie und ihr Mann haben dort die Pachamama-Schule gegründet. Pachamama, Mutter Erde.
Die Indigenen haben einen Zugang, dass die Mutter Erde und alles, was sie uns schenkt, heilig ist. Die Natur ist heilig und wir sind ein Teil davon. Also sie sind sich vollkommen bewusst, der Mensch ist ein Teil der Natur. Wir bestehen aus den vier Elementen, genauso wie die Mutter Erde. Behüten wir die Mutter Erde, behüten wir uns. Denn unser Körper, das Wasser in uns, unsere Lebensenergie, der Enthusiasmus, der Wind, der durch unseren Atem ständig ein- und ausgeht. Also wir sind Natur. Es gibt in Wirklichkeit keine Trennung, sondern wir sind Natur. Behüten wir uns, behüten wir die Natur. Also die Indigenen haben da einen ganz ursprünglichen Zugang. Die Natur ist heilig. Pachamama. Und der nächste Zugang ist der Sonnengott Inti. Das ist der Lebensspender. Ohne die Sonne gäbe es das alles hier auf diesem Planeten nicht. Darüber waltet für sie der große Geist, Pachacama. Und das war eigentlich auch schon ein sehr verwandter Zugang, dass es einen großen Geist gibt. Also das wurde ursprünglich ein bisschen verkannt. Das ist nur eine Naturreligion. Die hatten ja sowieso drüber den großen Geist, das, was wir vielleicht mit unserem Gottbegriff verwandt fühlen. Ja? Die Essenz ist, behüten wir die Erde, behüten wir uns selber. Und ich meine, wir halten alle unsere Wohnstätten. Die meisten von uns legen Wert darauf, dass wir vor unserer Türe kehren und auch innen drinnen immer wieder sauber machen. Also die Bewusstheit dafür zu entwickeln, finde ich eine Verantwortung für die nächsten Generationen.
Veronique Goris, mit ihr habe ich über ihre Lebenserfahrungen gesprochen, von denen Sie dann im Dezember mehr hören können, die wie Samen in unseren Lebensboden fallen und dort wieder Neues hervorbringen können.
Das ist ja die Verwandlungsfähigkeit des Menschen, das ist ja genau das. Und es gibt so vieles, was wir kompostieren können an Erfahrungen, weil das wird ja dann zu fruchtbarer Erde. Und daraus kann ja wieder das Neue entstehen. Es gibt so ein schönes indianisches Sprichwort, das sagt, ein Maiskorn in fruchtbaren Boden gesetzt erzeugt viele Maiskolben mit hunderten Körnern. Also immer wieder auch diesen Samen in den Boden setzen, auch wenn man nicht weiß, was daraus entsteht. Auch das Steinchen ins Wasser fallen lassen, weil heutzutage entstehen Wellen und das breitet sich aus und das vernetzt sich. Mut, auch den kleinen Schritt zu tun.
Veronique Goris hat nicht nur eine Schule gegründet und ist mittlerweile Honorarkonsulin für Österreich in Ecuador, sondern sie ist auch Ärztin und Körpertherapeutin und hat viele Menschen vor allem in Workshops und Ausbildungen begleitet. Wenn wir stark mit Grübelgedanken oder Sorgen beschäftigt sind, hilft es wieder, in Kontakt mit dem Körper zu kommen, den Boden unter den Füßen zu spüren.
Eine Möglichkeit ist über die vier Elemente, dass ich in meinem Körper, also dass ich mit beiden Füßen einmal Bodenkontakt spüre und spüre die Mutter Erde, die trägt mich und ich stehe hier und das sind meine Wurzeln und ich verbinde mich auch, wenn ich das weiß, dass ich ein Teil von ihr bin, dann verbinde ich mich mit ihr gefühlsmäßig und bekomme daraus natürlich eine Energie aus der Mutter Erde. Und wenn ich mich mit den vier Elementen verbinde und spüre, ich bin Erde, ich bin ja auch diese Mineralien. Ich bin Wasser. Durch mich fließt Wasser. Ich bin das auch. Und da setze ich dann alle vier Elemente. Ich bin diese Lebensenergie. Ich bin der Enthusiasmus. Ich bin die Begeisterung. Das ist die Sonnenenergie. Das ist die Feuerenergie. Ich bin der Atem. Und da setze ich mit den Menschen in Bewegung um, dass sie das wirklich erleben. Und dann kommunizieren wir das. Und daraus machen wir dann auch Gestaltungen. Also der körperliche Zugang hilft schon sehr, sich wirklich irdisch zu fühlen und zu verbinden, als mein Zugang. Dann bleibt es halt nicht im Kopf und als Gedanke, sondern als Erlebnis. Es führt in die erlebte Erfahrung.
Erlebte Erfahrung. Ob im österreichischen Wald, in der prächtigen Natur Ecuadors, auf Südtiroler Bergen oder einfach im eigenen Garten oder Stadtpark, die Verbindung mit der Natur, draußen sein, Boden, Erde, Wind und Sonne auf der Haut spüren oder in einen süß-sauren Apfel beißen, all das kann dazu beitragen, dass es uns wieder besser geht. Nach einem anstrengenden Bürotag, wenn wir in einer Sache nicht mehr weiter wissen oder uns Depressionen plagen. Bewegung in der Natur ist ein wissenschaftlich erprobtes Mittel gegen psychische Belastungen. Also, weg mit dem Handy, ab in den Garten.